dem Epheser 4, Vers 7. Sie erinnern sich, und schon wieder 14 Tage her, dass wir dachten, in den Epheser 4 von Vers 1 an, spricht der Apostel Paulus nun von der Schönheit der Gemeinde Jesu Christi. Sie erinnern sich, und schon wieder 14 Tage her, dass wir dachten, in den Epheser 4 von Vers 1 an, spricht der Apostel Paulus nun von der Schönheit der Gemeinde Jesu Christi. Wir sind so eine große Schar, das ist zu klein, wenn ich Angst habe. Es könnte doch ein Missverständnis passieren. Wir reden nicht von der Gemeinde Essen-Altstadt-Süd oder von der Gemeinde Rüttenscheid noch oder von der Gemeinde Kreien-Mitte. Das ist nach dem Neuen Testament nicht Gemeinde, was wir so im Kirchengebrauch Gemeinde nennen. Unter Gemeinde verstehen wir Pastor, Küster, Kindergarten, Altersheim und etwa 5000 Steuerzahler. Das nennen wir Gemeinde. Im Neuen Testament gibt es weder Steuerzahler, noch einen Pastor, noch eine Kirche, noch Glocken. Und keine Küster und kein Kindergarten und kein Altersheim. Sondern in, das gibt alles nicht. Und doch ist Gemeinde da. Gemeinde ist die Schar derer, die wiedergeboren sind. Und die dazugehören, weil sie auf dem Wege sind. Gott sei Dank kann ich hoffen, dass wir hier ein Stücklein Gemeinde sind. Das heißt, wenn die Hälfte fehlt, wenn ich nicht da bin, dann muss man doch fürchten, dass ein Publikum ist, nicht? Und nicht gehört. Das wäre gut. Verstehen Sie, Gemeinde ist, wir sind hier ein Stückchen Gemeinde. Wir sind hier ein Stückchen Gemeinde. Das kann man wohl sagen. Und mit der Kollektenrede, ich darf sagen, dass wir Gemeinde sind, das merke ich in den großen Gaben, die ich jetzt bekommen habe, für unser Jugendlager. Aber schade, dass Sie die Kollektenrede verwahrt haben, für ihr noch verliebt haben. Da wird es eine Bundeskollektenrede geben. Nun, Gemeinde Jesu Christi, das ist nie schöner ausgedrückt worden als in dem Lied von Zinzendorf. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Das ist Gemeinde. Und nun, meine Freunde, spricht der Apostel hier im 4. Kapitel des Epheserbriefs von der Schönheit der Gemeinde. Und Sie erinnern sich, dass in Vers 4 bis 6, gucken Sie rein, die Rede ist von der Einheit der Gemeinde. Ein Leib Christi, ein Geist, ein Herr, eine Glaube, ein Taufe, ein Gott, eine Berufung, eine Hoffnung. Sie erinnern sich. Vers 4 bis 6 von der Einheit der Gemeinde und Vers 7 bis 12 von der Vielgestaltigkeit, von der Vielfalt der Gemeinde. Ist also ein merkwürdiges Gebilde, dass sie einerseits sehr einheitlich ist, andererseits sehr vielgestaltig ist. Und wir sind, von der Einheit haben wir letztes Mal geredet, und nun sind wir in der Vielgestaltigkeit. Sind wir drin jetzt? Können wir von der 7 ablesen? Einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt, hat den Menschen Gaben gegeben. So heißt es im Psalm 68. Dass er aber aufgefahren ist, was ist denn, dass er zuvor ist hinuntergefahren in die untersten Orte der Erde? Der hinuntergefahren ist, dass derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Und ich hoffe, ich kann in dieser halben Stunde Ihnen das jetzt auseinander, wie sagt man, fundamentieren. Ich habe es eingeteilt in ein paar Punkte. Erstens möchte ich überschreiben die Dienstgnade. Hier ist davon die Rede, dass zur Gemeinde die gehören, die Dienste gegenstehen sind. Oder dass Gemeinde nur das ist, wo man etwas für Jesus tut. Wir hatten Sprüche, wenn einer schläft und alles spricht, den Zustand nennt man Unterricht. Oft kann man auch sagen, den Zustand in einem Gottesdienst oder Bibelstunde, nicht wahr? Der Pastor ist derjenige, welcher das Übrige. Gemeinde Jesu sind alle Streiter Jesu Christi, sind alle im Dienst. Nun kann man nur im Dienst sein, wenn man Dienstgnade hat. Dieses Wort habe ich nie erfunden, sondern wer? Daniel Schäfer. Ich höre ihn noch. Können Sie noch den erinnern, Daniel Schäfer, der, wenn er so neuen Stimme sagte, und wir brauchen Leidensgnade und wir brauchen, was weiß ich, Geduldsgnade und Berufsgnade und Dienstgnade. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi hat ja mal die ganz große Gnade empfangen, Vergebung dafür. Sie steht unter der Gnade Jesu Christi. Und diese Gnade wirkt sich nach vielen Seiten aus, nämlich auch so, dass jeder fähig wird, für Jesus ein Streiter, ein Kämpfer, ein Diener zu sein. Was ist das für ein, man wollte nur auszusprechen und unsere Kirche vorstellen, da wird ein gruselig zumut, nicht wahr? Jetzt machen wir weiter. Davon ist hier die Rede. Sehen Sie, ich möchte das eben zeigen. Einem Vers 7, einem jeglichen unter uns ist gegeben die Dienstgnade. Könnten Sie hier einfügen. Nach dem Maß der Gabe Christi. Und dann noch einmal Vers 12. Dass die Heiligen zugerecht, die Heiligen, das sind also alle, die an Jesus glauben. Nicht? Ich habe eben eine BK schon, da fragt meine Jungs wieder, ja, aber wenn ein Papst heilig gesprochen wird, da sage ich also, das ist eine Angelegenheit der katholischen Kirche, mit der hat Gott wirklich zu tun. Nach dem Neuen Testament sind die Heiligen alle, die dem Herrn angehören. Dass die Heiligen zugerichtet werden, also die Heiligen, das sind sie, ja, sofern sie Jesus angehören, zugerichtet werden zum Werk des Amtes. Dadurch der Leib Christi erbaut wird, ist klar. Die Heiligen sind also im Dienst. Sie sollen tüchtig gemacht werden zum Werk des Amtes. Sie sollen Dienstgnade haben. Wir haben jetzt im Gottesdienst den Vers gelernt, den wir so gern singen, nicht? Wir wollen uns gerne wagen in unseren Tagen, der Ruhe abzusagen, die tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist. Oh, wir müssen dem Amt verzagen, hier, das Amt der Heiligen, das ist Amt, und unsere Steine tragen, und fröhlich plagen, unsere Steine tragen als Baugerüst. Der Bau Gottes soll gebaut werden, wir dürfen alle irgendwie die Steine tragen, wir sollen dabei sein. Wir sollen mitwirken, wir dürfen mitwirken, aber das kann keiner ohne Dienstgnade. Das bin ich eigentlich ganz froh, dass das hier steht, nach dem Maß der Gabe Christi. Sehen Sie, dann denke ich manchmal, du müsstest die Gemeinde ein bisschen aufputschen und tut mal was, missioniert mal ein bisschen, legt doch solch nicht ab. Und dann sagt ihr, das war eine schöne Rede, geht nach Hause, als das es ist. Wenn aber einer Gnade von Gott empfangen hat, dass ihm die Sünden vergeben sind, das ist doch die Dienstgnade. Und dann fängt er an, in seinem Wort mit drin zu stehen. Nicht? Das Zweite, was hier ist, als erstes die Dienstgnade. Diese Dienstgnade ist vielgestaltig. Sehen Sie, Vers 7, einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Das heißt, der Heiland gibt die Gnade, auch zum Dienst. Und da gibt es in verschiedenen Maßen. Und wir können nur in dem Maß Jesus dienen, als er uns ausrichtet. Das steht hier. Nicht? Das ist eine schöne Wahrheit. Jedem ist gegeben nach dem Maß der Gnade. Der Herr Jesus hat ihm das auch zugeteilt, zum Werk zu beizutragen. Das können wir einsetzen, aber nicht mehr. Sehen Sie, habe ich das erzählt mit dem schön gesetzten Hügel vom Fischmann? Habe ich das erzählt? Habe ich erzählt, Scheibe? Ich erzähle Ihnen nochmal, ich mache viel nicht da. Der Pastor Fischmann, der bei der jetzigen Schulkonferenz unser väterlicher Freund ist, der sagte, er ist so bedauert, dass seine Frau, die ist alt und leidend, nicht mitkomme zur Konferenz. Sie hat ein Leben lang gesegnet im Dienste Jesu Christi gestanden. Und er sagt, das schadet, Frau, dass du nicht mitkannst, du wolltest.
Ja, du wolltest, glaube ich, immer wolltest.
Da ist eine ganze Geschichte dahinter. Und da, sagt die Wolke, die Silberwolke, sagt sie, der Hügel bleibt besetzt. Dazu muss man die Bibel kennen. Die Israel in Streit zieht. Und der Moses zieht nicht mit. Er ist kein Streiter, nicht schwer. Aber er zieht auf die Spitze des Hügels und hebt die Hände hoch zur Führung. Und wenn Mose die Hände hob, dann siegte Israel. Die Gemeinde Jesu braucht Streiter, die gar nicht in die Kümmel stehen, die Hände hochheben, nicht? Und die alte Frau sagt, das Hügelspitze ist besetzt. Vielleicht war es darum so schön, dass sie in Druck kommt, weil die alte Frau das Hügelspitze die Hände aufgehoben hat. Verstehen Sie, nicht? Es sind verschiedene Gaben, einem jeglichen nach dem Maß der Gabe Christi. Ich erzähle noch mal eine bekannte Geschichte. So wie Geschichten, die ich verbrauche, gibt es gar nicht. Darum muss ich ab und zu wiederholen. Ich hatte 5 Wochen vor mir, wo ich jeden Tag 3 bis 4 Mal sprechen musste, pausenlos. Stellen Sie mal den Bedarf an Geschichten vor. Also wie ich in Essen Pfarrer wurde, war ein Rüttenscheid ein liberaler Pfarrer, ein sehr geistvoller, sehr feiner Mann, den ich sehr lieb gehabt habe. Aber theologisch völlig anders stand als er. Und der hielt bei meiner Einführung im Städtischen Saalbau damals eine Rede und sagte, Bruder Busch, wir alle in unserer Verschiedenheit sind wie Orgelpfeifen. Alle Orgelpfeifen zusammen geben den vollen Klang auf der Orgel Gottes. Und es kommt alles darauf an, dass jede Orgelpfeife ihrem Tonrecht nachspielt. Ich als Wissenschaftler, du als Pietist. Das war schön, das sind die. Einem jeglichen gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Das heißt, die Dienstgnade wird verschiedene Maße zugeteilt. Und nun hat der Apostel Paulus, ich komme jetzt an eine ganz wichtige Sache, und ich zittere ein bisschen, ob ich das klar machen kann. Sie müssen wissen, wie Gemeinde nach dem Neuen Testament aussieht. Hat der Apostel Paulus die Wirkungsweise im Dienste in 2 Hauptgruppen eingeteilt. Ich habe heute Morgen lang überlegt, wie ich das klar machen könnte. Und es ist mir nur ein militärisches Bild eingefallen. Nun bin ich allmählich im Laufe der Zeit 120% der Pazifist geworden, nicht? Und darum ist mir es etwas schwer, ein militärisches Bild zu nehmen, aber ich finde kein besseres. Beim Militär gibt es Infanteristen und Ausbilder. Es gibt Ausbilder, das sind zum Teil Obergefreite oder Unteroffiziere, nicht? Und dann gibt es Infanteristen, die in der vordersten Linie stehen im Kampf. Das Bild stimmt nicht ganz, aber ich kann es nicht gut anders machen. Sagt der Paulus. So gibt es 2 Hauptgruppen von Diensten. Die erste Gruppe, das sind die Ausbilder. Vers 11. Er hat etliche Gesetze zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und zu Lehrern. Das wären die Ausbilder. Sehen wir weiter. Auf, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk. Damit die Sturmtruppen, die Infanterie der Gemeinde Jesu Christi zugerichtet wird, hat Gott besondere Ämter geschaffen. Das heißt, alle sollen sie im Amt des Werks stehen. Aber damit die Gemeinde richtig zugerichtet wird, gibt es Ämter. Diese Ämter sind Herr, ich sehe also nun einfach verzweifelt nicht, Bischöfe oder Kirchenräte, Superintendenten, sehe sie einfach. Da sehen Sie, ich sehe sie nicht. Ich sehe niemand Pfarrer hier. Das heißt, an dieser Stelle geht mir auf, wie eine Volkskirche gar nicht anders konnte, als sich von der biblischen Linie entfernen. Die biblische Gemeinde sieht so aus, dass die oberen Ränge ausgefüllt sind von Leuten voll Heiligen Geistes, denen Gott ein großes Maß von Gnade zugeteilt hat, Propheten, und die sind die Ausbilder, auf dass die Infanterie zubereitet werde zu werden. Propheten, Hirten, Lehrer, nach dem Maß der Gabe Christi. Das heißt, in der Urchristenheit war die Leitung in der Hand von charismatischen Leuten, von Leuten, denen der Geist Gottes Gaben gegeben hat, Prophet zu sein, Lehrer zu sein, Hirte zu sein, Seelsorger zu sein. Und je mehr Maß des Dienstnaden gegeben war, desto größere Wirkung hatte er in der Gemeinde Jesu Christi. Das ist ein wahrhaft geistlicher Aufbau der Gemeinde Jesu Christi. Geistliche Leute leiten die Gemeinde. Es ist ganz klar, dass mit der Entwicklung der Kirche zu einer Volkskirche es nicht ausblieb, dass schließlich so wurde, dass einer, der Theologie studieren will, das ebenso kann, als ob er Jurist werden will oder Philologe. Und dass ihn kein Mensch auf der ganzen Strecke fragt, sag mal, bist du eigentlich wiedergeboren? Und dass, wenn der Mann nachher ein großer Redner ist, ein großer Verwaltungsbeamter, er schließlich die Sohle Kirchner bringen kann. Wer will das hindern? So kann es natürlich sein, es kann sein, dass ein Oberkirchenrat da Dienstgnade hat, verstehen Sie, die Gabe von Jesus Christus, aber es muss nicht sein. Nun könnten wir sagen, warum reden wir darüber? Es liegt mir daran, dass hier, ich halte sie für gescheite Leute, und ich glaube, dass die Kirche noch in großen Umwälzungen vom Osten kommt, wie ich jetzt gerade. Dann steht man seinem Eindruck, verstehen Sie, welche Umwälzung die Kirche entgegengeht, dass da Leute da sind, die ein Bild haben, wie nach dem Kopf Gottes eine Gemeinde Jesu Christi aussieht. Nicht? Dass da nicht gefragt wird, welche Examen hast du abgelegt, sondern hast du Dienstgnade von Jesus in reichem Maße bekommen? Rede ich deutlich, verstehen Sie? Das hat mich außerordentlich beschäftigt. Nun kämen wir nochmal auf das Bild zurück. Wir können in unserer Gemeinschaft hier ein wenig von dem verkörpern. Nicht? Dass, also Bruder Kutscher, der macht das großartig mit den Geburtstagen und so, und der hat einfach die Liebe, das in Einzelnen nachzugehen. Ich werde viel so ungeduldig schon zu. Der hat dieses Maß der Gnade, ja, verstehen Sie wohl. Nicht? Und unser Freund Günter Wagner, der kann mit Geld umgehen. Ich kann es einfach nicht, aber das ist sein, hat jedes, wir haben schon hier so ein bisschen Ämter. Und zwar nach dem Mastergabe Jesu Christi. Verstehen Sie? Nach dem Mastergabe Jesu Christi. Wir haben keine Titel, aber Ämter unter uns. Und je lebendiger eine Kirche ist, desto mehr wird das nun ihr so sein, dass der Geist Gottes die Leute zum Einsatz. Ich kann mir zum Beispiel denken, dass es Menschen sind, die, ich denke an so einen oder anderen meiner jungen Mitarbeiter, die da nicht die Gabe haben zu reden, die auch nicht das könnten, etwa in ihrer Fabrik oder so auf einmal ein großes Zeugnis ablegen, das wäre gekünstelt und käme nicht hin. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn so ein Junge in der Kantine die Hände faltet und sich gewählt. Ich habe einen jungen Burschen, der vor einiger Zeit zum Glauben gekommen ist, einen 19-Jährigen. Und dann habe ich neulich gefragt, sag mal, wie bist du jetzt eigentlich zu Rande gekommen in deinem Betrieb? Er schloss einen großen Betrieb. Und der Junge ist so jung im Glauben und so im Kampf noch, dass einerseits muss er sagen, ich
vorsteht. Das kommt am Tag, nicht? Das kommt am Tag. Und andererseits sehe ich selber nicht ein, wie der das machen sollte. Da sagt er, das ist alles klar. Pastor Wuth, das ist alles klar. Kurz nach meiner Bekehrung machen wir Betriebsausflug. Und das war morgen so früh weg und da kam ich nicht zum Bibellesen, da habe ich mein kleines Testament eingesteckt. Und da war irgendwo so ein Picknick halt oder sowas, so Omnibus, die hielten, wissen Sie, alles lief rum. Und da bin ich seitwärts in Walden, habe meine stille Stunde gehalten. Und da kommt einer vorbei, was siehst du denn da? Das Neue Testament an. Boah, der rennt zu ganz Belegschaft, da liest einer die Bibel, nicht? Und da haben sie ihn ruhen lassen, ob ich jetzt zum Vorschein kam, liest die Bibel. Da hat er jetzt gehalten, ja, liest die Bibel. Da wirst du verrückt von. Noch nicht. Da sehen sie ja nicht viel sagen können. Aber er merkte, drei Tage lang war einmal um ihn rum, das haben sie abgebunden, ne? Und er sagt sogar, sie ist erstaunlich, wie sie das alle respektieren. Er ist ganz erstaunt. Er sagte, sie würden zu Tode hetzen. Wir haben alles gefühlt, eher, Junge, wir lesen Bildzeitung, der nicht die Bibel. Unterschied, nicht? Ne? So. Ich glaube, dass der nach dem Maß der Gabe Christi im Kampf stand. Verstehen Sie? Im Kampf stand. Es ist so wichtig, dass wir, sagen wir mal, Infanterist soll ich plötzlich meinen, der General, da geht der Krieg schief, nicht? Oder eine Maschine, die er bedient, ich plötzlich meinen, das wäre eine 15 cm Kanone. Das heißt, es kann jeder bloß dem Maß in Dienst stehen, als in Jesus Christus. Aber dem Maß soll er auch ein Streiter des Königs sein, der uns auf Golgatha erkauft hat. Ich habe das so toll erlebt, so im Osten. Wissen, das waren ja doch merkwürdige. Das ist in der Schule für die Christenheit. Die Schule für die Christenheit. Da hat er so einen Vortrag gehalten, ich erzähle gleich noch ein bisschen davon. Und da kommen nachher ein paar junge Burschen und haben hier eine Reihe Seelsorge eingesetzt, weil ich hinterher immer ziemlich erschöpft bin. Und da kommen ein paar junge Burschen, müssen um hier mitsprechen. So, wegen so 18, 19-Jährige. Die sind nun schon ganz aufgemacht, wie bei uns, Blue Jeans und so, also richtig unsere Halbstarken sehen die aus. Und ich sage, bitte Freunde, nimm Platz, setz mich, was habt ihr am Herzen? Und auf einmal sehe ich so diese Falten, die könnten doch so nach, wenn einer fanatisch wird, da kriegt auch mal so, was halten Sie von die Bäden? Und dann müssen die wissen, also augenblicklich wird aber die Bäden abgeschossen. Also im Kiosk liegt ein dickes Buch, so spricht die Bäden und das also. Und Broschüren über die Belius, ich habe das so wieder durchgeblättert, also es ist wirklich Unsinn. Verstehen Sie, das sind Zitate aus seinen Predigten, das hat er gesagt. Man kann so alles hinkriegen, nicht? Also wenn ich in einem Vortrag sage, es gibt Menschen, die sagen, es ist kein Gott, dann könnte aus meiner Predigt zitieren, dass der Buschert gesagt, es gibt kein Gott, nicht? So kann man zitieren. Und so kann man schließlich jeden von uns zum blutriefenden Kriegshetzer und Nazi machen, nicht? Sie haben ihrem Leben schon mal gesagt, ach nein. Sie müssen zitieren und schreiben davor, bloß die Frage, nicht wahr? Wollen Sie Frieden? Jesus hat mal ach nein gesagt. Nicht? Verstehen Sie, so ein zusammengehendes Werk. Und nun wirkt das nicht, die Velius mit blutriefenden Händen. Und das ärgert mich ein bisschen. Ich bin nicht politisch wie die Belius und ich hätte den Militärsoldatenvertrag nicht unterschrieben, aber das ging ja diese Jungs nicht an. Verstehen Sie? Ich konnte dem nicht runterfallen. Also, was hatten von die Belius? Ich sage, Kinders, das steht aber meiner Meinung nach gar nicht zur Debatte. Das wollen wir aber wissen. Da habe ich gesagt, gut. Wenn man einfach Fragen stellen darf, aus irgendwelchen Gebieten, da darf ich jetzt auch mal eine stellen. Junger Mann, glaubst du, alles in der Zeitung steht? Alles? Nee, sagt er. Rosa, ich sage es nicht. In dem Augenblick packten mich zwei Mann und zogen mich weg. Und das war sehr interessant, zogen mich weg. 15 Brüder, die mit im Dienst standen, sahen, das läuft also ungeistig. Da packte einer. Und nun sprang einer rein, ich ging dann weg, und dann passierte Folgendes. Ich ging in das Pfarrhaus, wo ich wohnte, ich war als Junggeselle, ich wohnte da Wir waren ziemlich wüste Wirtschaft so. Und noch zwei von den Auswärtigen, die da also so Dienst mit da. Und ein bisschen später sehe ich, wie der eine in seinem Rucksack groß sein Motorradzeug anzieht. Ich sage, Bruder, so ist los. Ich fahre heim. Ich fahre heim. Warum fährst du heim? Da war Folgendes passiert. Nach mir hatte der sich da reingemischt, was gekümmert. Und der ist also ein etwas frecher Kunde, verstehen Sie? Und da waren drei andere Brüder, wir haben zwei gewesen, drei andere Brüder gekommen und hatten den gepackt, zack, lautlos weg und hatten einen hingeschoben, unseren Seelsorger. Da war einer unter denen, der war so ein Seelsorger, wissen Sie, der war so Typ Geist, Christen, wissen Sie, so Typ und so Seelsorger. Den schoben sie hin. Und nach einer halben Stunde war ein riesiges und gutes Gespräch, wurde mir erzählt, zwischen diesen fünf Jungen über Jesus und Gott. Und dann hat es ihn bezeugt und mit großem Händedruck und Frieden sind sie auseinander. Bei mir werde ich verlieren. Bei dem zweiten werde ich im Kopf und Kragen gehalten. Der musste hin. Und dann ist so interessant, wie diese Gemeinde in der Bedrückung das schon kapiert hat, einem jedes gegeben, die Gnade, der Busch, der kann reden, jetzt stellen wir vor. Aber in dieser Sache muss ein Seelsorger her, und jetzt muss der her. Verstehen Sie? Wie das, in der bedrückten Gemeinde schon ganz anders kapiert wird, dass es Gnadengaben, Dienstgnade, Geistesgaben gibt, die eingesetzt werden, der jeweiligen Situation, haben die deutlich gemacht. Das war dann sehr, sehr schön, wie der Abend ausklang, sehen Sie. Mein Hausherr, der Arrangeur der ganzen Sache, ein junger Pfarrer Holz, kam dann auch und dann sage ich, der geht weg. Der geht weg, was ist los? Dann sagt der junge Pfarrer Holz zu dem, der weg will, mein lieber Freund, wir kennen dich. Du redest schon Kopf und Kragen, du redest schon Kopf und Kragen, du unvorsichtiger Kerl. Wir brauchen unsere besten Leute nicht zu verlieren im Gefängnis, nicht? Das kannst du einfach nicht. Der sagt dann, so ein feiner Kerl, sagt er, gut, dann gehe ich eben. Wenn ich hier nicht gebraucht werde, dann gehe ich eben. Na Bruder, Sie werden natürlich gebraucht, nur nicht gerade zu so einer gefährlichen Diskussion. Mich haben Sie auch weggezogen. Ja, aber der war tief verletzt. Okay? Dann habe ich gesagt, setz dich mal hin. Wir sind so an der Front hier. Ah, ich bin fertig, mein Nerven. So an der Front der Finsternis. Dass das jetzt drankommt, dass der Teufel unseren Kreis noch sprengt, unsere Kampfmannschaft hier. Das ist jetzt gerade noch das Letzte, was geschehen darf. Kapiert ihr nicht, das Teufel, das darf nicht geschehen. Ich will mich vorstellen, so dieses Junggesellenzimmer, so ein Kahles da, nicht? Und diese ganze Hintergrund, du redest dir im Kopf und Kragen, nicht? Und ich ranke, wenn jetzt der Anfang ist, dass die Mannschaft auseinanderbricht. Kinder, das dürfen wir uns nicht lassen. Und an diesem Augenblick still, da sagt der junge Pfarrer Holz, also, ich habe dich da weggezogen, es war vielleicht zu unfreundlich. Wahrscheinlich zu unfreundlich. Vergib mir das. Ich bin der Ansicht, dass du das nicht führen darfst, ein anderer das machen muss. Aber vergib mir das. Vergib mir das. Und da laufen mir alle Tränen runter, und merkt man, wie der ganze Kampf gewesen war, und gibt ihn dir an, und da brumm ich so leise vor mich hin, Herz und Herz vereint, so meine eigene Rührung vom Berg nicht, und dann fallen die ein, da sitzen da nächtigen Stunde bei dem grünen Licht am Transponder, wir drei Mann zusammen und singen schallend hinaus in die Nacht, Herz vor Herz, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe, lasst eure Liebesflammen lohn auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Aber sehen Sie, wie sie da zusammenfinden an der ernstesten Kampffront. Das war etwas unbeschreiblich. Und dann haben wir dann Nacht davon gesprochen, was mich heute beschäftigt. Dass die Gemeinde Jesu Christi Dienstgnaden hat. Und dass alles darauf ankommt, dass jeder entsprechend dem Maß der Gabe Christi eingesetzt wird. Dass jeder Christ auch weiß, was ist jetzt meine Aufgabe. Nicht? Gehen Sie, wenn man mich für Verwaltungsarbeit einsetzt, das wäre einer Wahnsinn, nicht? Und so, dass jeder weiß, wo sind meine Grenzen, was ist meine Aufgabe im Dienste Jesu Christi. So, das Zweite, also das ist die Vielgestaltigkeit. Das Dritte, was ich sagen muss, ist, diese Vielgestaltigkeit schafft Spannung. Das haben wir ja eben schon gehört. einen Moment, das habe ich da aufgeregt. Diese Vielgestaltigkeit schafft Leitspannung. Ich habe Brüder hier, die sagen, ich könnte genauso gut mal reden, warum reden die immer bloß? Nun, wir sind dankbar, wenn so ein Bruder sich meldet, nicht wahr? Dann nehmen wir. Aber sie bleibt so spannend. Warum hat der dann ein großes Wort und der nicht? Ganz klar. Wenn der Herr verschieden die Ämter zuteilt, dann gibt es Spannung erst, weil einer vielleicht neidisch sein kann. Dem hat er eine Redegabe gegeben und ich stotze so. Meine Mutter hat mir gesagt, du stotterst nicht. Und als ich mal den Pater Leppich gehört habe, habe ich gesagt, so will ich reden können. Da kann es Neid geben. Dann gibt es Spannung einfach deshalb, weil wir so schwer es ertragen, nämlich wir Deutschen, dass andere ein bisschen anders sind. Wir möchten alle unsere Mütze haben, nicht? Das Uniform, da haben wir Hitler doch alle zugejaucht. Er brachte die Uniform. Wie wohl den Deutschen geworden. Nicht? Und verstehen Sie, ich habe neulich da einsassend auf einer Bank gesessen und das guckte ich einfach mal so. Die Straße, da liefen 5 Leute, ein Mädchen und 4 Uniformierte. Das ist ungefähr, nicht? Die Uniform. Und nun sagt Gottes Wort, es gibt in der Gemeinde Jesu keine Uniform. Es gibt verschiedene Dienstgnaden, Gaben. Das ist der Reichtum, wirklich der unsere Reichtum. Das Wort, das im Alten Testament, im ersten Buch Mose, am häufigsten vorkommt, ist das Wort, Leminehu heißt Hebräisch, jedes nach seiner Art. Jedes nach seiner Art. Und bei uns heißt vielleicht jedes nach meiner Art. Nicht jedes nach seiner Art. Gott liebt die Vielgestaltigkeit. Ich lege meinen Spruch zu sagen, Gott schuf nicht einen deutschen Einheitsvogel, sondern Spatzen und Schwalben und Tauben und Adler und was weiß ich alles. Gott schuf nicht eine deutsche Einheitsblume, sondern Veilchen und Margriten und was weiß ich alles. Gott schuf nicht deutsche Einheitsgemeinde, sondern mancherlei Gaben in reicher Vielgestalt. Zusammengefasst, ein Leib, ein Geist, ein Herz. Ist die Gemeinde nicht ein klein wenig Abbild der Dreieinigkeit? Die Dreieinigkeit ist ein Wunder. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir sagen, höre Israel, dein Herr, dein Gott ist ein einiger Gott. Vater, Sohn und Geist. Ist ein einiger Gott. Diese Einheit und Vielgestalt ist uns schwer fassbar. Und so ist die Gemeinde ein kleines Abbild der Dreieinigkeit. Nicht? Ein Leib, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung und mancherlei Gaben, Gnaden, Aufgaben, Fähigkeiten, dass der Leib Christi erbaut wird. Weil so Spannungen geben kann, darum steht Vers 2 und 3 da. Es hat mir jemand nach der letzten Bibelstunde gesagt, lieber Pastor Busch, Vers 2 und 3 wollen wir Ihnen nicht ersparen. Da steht von Demut, Sanftmut, Geduld, das lesen natürlich gerne, das haben Sie uns unterschlagen. Also das habe ich nicht unterschlagen, sondern das kommt jetzt in dem Zusammenhang. Verstehen Sie? Wenn man weiß, wie vielgestaltig die Gemeinde Jesu Christi ist, dann muss der Paulus anfangen mit der großen Ermahnung, mit aller Demut. Wer große Gnadengaben hat zum Dienst, der soll ganz demütig bleiben und dafür sorgt der Geist Gottes. Und Sanftmut und Geduld und vertraget einer den anderen Liebe. Das war so ein Exerzitium in der DDR, dieses vertraget einander Liebe, nicht wahr? Dieses Herzen als Verein zusammen Szene. Und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ja, da sei nichts zu sagen, nicht? Als das eine, die Einigkeit der Gemeinde fällt einem nicht in Schoß. Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, das fällt einem nicht in Schoß. Und wenn ich daran denke, wie in der Christenheit es immer wieder zu Spaltungen kam aus Lieblosigkeit und Hochmut und Engherzigkeit, da wird ein schwer ums Herz werden, nicht? Schwer ums Herz werden. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist. Das war unter uns, die Einigkeit im Geist festhalten. Und lassen Sie mich noch ein Letztes sagen. Hier ist noch die Rede von dem, der die Gaben gibt. Die Gnadengaben. Ziemlich ausführlich. Nun macht der Paulus so einem armen Ausleger wie mir ein bisschen schwer. Er könnte ja einfach sagen, und all diese Gnadengaben, einer Prophet ist, einer Hirte wird, einer Lehrer wird, einer Kämpfer ist und der andere so ein Seelsorger und die Gemeinde so lernt und jeder schließlich ein kleiner Infantchrist im Heere Jesu Christi ist. Das alles gibt der Herr selber. Er gibt seinen Streitern die Schwerter, dem einen langes, dem anderen kurzes. Nicht der Herr. Aber der Paulus sah da nicht so einfach, sondern packte immer einen großen Reichtum aus. Er macht uns deutlich, wer der Geber der Geistesgaben in der Gemeinde Jesu Christi ist. Und da zitiert er ein Wort aus dem 68. Psalm. Da wird deutlich, wie der Paulus das Alte Testament im Kopf hatte. Als er im Gefängnis diesen Brief schrieb, hat er bestimmt weder eine Konkordanz noch die ganze dicke Bibel da gehabt. Die kannte er. Er sagte, Jesus gibt Gnadengaben zum Dienst. Jesus gibt Gnadengaben, dass der Leib Christi erbaut wird. So steht schon im Alten Testament. Da steht, jetzt lesen wir es Vers 8, er ist aufgefahren in die Höhe. Er hat das Gefängnis gefangen geführt. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Dann hat ihm vielleicht einer erwidert, ja, ist denn da von Jesus die Rede? Ja, natürlich, sagt er. Der aber aufgefahren ist, das kann doch nur der sein, der zuerst die tiefsten Erde herabgefahren ist, zu den Sündern, zu den Elenden, zu den Ehebrechern, in den Tod. Das ist Jesus. Vers 10, der hinuntergefahren ist, dass derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf dass er alles erfüllte. Und der hat unser Gefängnis gefangen geführt, wir brauchen nicht dem Teufel zu gehören, und hat uns Gaben geschenkt. Die Gemeinde ist reich, die Gemeinde Jesu ist reich, die hat Gnadengaben vom Herrn. Und wenn sie nicht reich ist, hat sie eben noch gar nichts angenommen. Öffnen wir uns den Gnadengaben von ihm. Er hat Gaben empfangen für die Menschen. Aber ist doch schön, dass er nicht einfach sagt, der Herr Jesus, sondern dass er uns ganz kurz eben ersten Satz durch den Alten Testament verheißen, er ist aufgefahren, hat unser Gefängnis weggeführt und hat Gnaden empfangen. Und dann sagt, das ist doch Jesus, der ist herabgefahren, die untersten Öfter. Ah, meine Freunde, ich habe mein Leben Stunden, wo ich deutlich empfinde, so bei mir ist jetzt der unterste Ort, wo das Herz zerschlagen ist und müde ist und das Gewissen einfach klagt. Und man denkt, die Hölle tut sich vor mir auf und Gott wird mich verworfen, der unterste Ort. Da ist er hinabgefahren, die untersten Örter, nicht? Und ist aufgefahren und fühlt alles mit allem. Da wird uns ganz kurz eben noch so die ganze Liebe und Jesu, die Erlösungstat, so hinskizziert, so en passant. Und am Schluss möchte ich nun eben davon daran stehen bleiben. Gemeinde Jesu ist reich. Dein Heiland gibt dir Gnadengaben. Aber am reichsten bist du, weil du ihn hast. Der herabgefahren ist in die untersten Öfter. Von dem Wort bin ich heute den ganzen Tag nicht losgekommen. Es gibt so, also das ist jetzt nicht die Hölle gemeint, sondern alle Tiefen in dieser Welt. Von meiner Seele steht so ein junger Pfarrer, einer von den 15, an der polnischen Grenze, irgendwo im Oderbruch Pfarrer. Da sagt der Pastor Busch, wissen Sie, wenn man jeden Sonntag 5 Leute in der Kirche hat und froh ist, wenn man 6 kommt und in jeder Gemeindeversammlung der Pfarrer beschimpft wird als der Ausbeuter, als der Vertreter des katholischen Systems, da bin ich armer Hund, nicht Muttersehen allein, da wagt nicht zu heiraten in so eine Situation hinein, nicht? Und dann muss man sich wundern, dass die 5 den Mut haben, zu mir in die Kirche zu kommen. Ich ging mir so aufs Herz, was da für Einsamkeiten durchgestanden werden. Ne? Wie ich ihm erzähle von unserem Gottesdienst und Bibelstunde. Ha, sagte, einmal sowas miterleben. Ne?
Aber ich hätte keine Ausreise erlauben.
Sehen Sie, das sind unsere Erden. Und da ist Jesus hingefallen. Es gibt kein noch so tiefes Tal, das nicht, was er erfüllt werden kann mit Jesus, nicht? Dass er nicht beschlagnahmen kann, in das er nicht sein Licht hineinstellen will und hineingestellt hat. Da müssen wir schließen. Da machen wir nächstes Mal weiter. Aber es ist schön, die Gemeinde, nicht die Einheit, die gestaltet werden.